kommt also Teil C, Methoden. Und ich sage es mal, es ist ein bisschen ungünstig natürlich, dass das jetzt nur noch eine Stunde ist und dann kommen gleich wieder die Weihnachtsferien. Andererseits ist mir aber aufgefallen, so schlecht ist es auch wieder nicht, weil mit dem Methodenteil fange ich doch jetzt etwas an, was man ein Sonderthema nennt. Ja? Insofern können wir uns dann im neuen Jahr dann auf die, sagen wir mal, eher normalen Methoden der Arbeits- und Berufspädagogik beschränken.
Teil C, Methoden.
Einmal Vorbemerkung, weil die sind ja schon. Dann Teil 2 heißt, was sind sensormotorische Fertigkeiten? Wie erwirbt man sie? Teil 2 wird heißen, was sind sensormotorische Fertigkeiten? Und dann gibt es schließlich den Teil 3, der hat erstmal dieselbe Überschrift wie unsere Stunde auch heute, Training durch interne Realisierung. Wir können auch Realisation sagen, im Deutschen ist das eine besondere, in der Gliederung habe ich Realisation dabei. Also Training durch interne Realisation, Formen und Wirkungsweise. Kapitel 3, Training der internen Realisation, Formen und Wirkungsweise. Dann kommt ein Kapitel 4, systematische Effizienzuntersuchungen. Systematische Untersuchungen der Effizienz dieser Trainingsmethoden. Und schließlich, wie kurz es auch immer sein wird, dann noch fünftens das Resümee. Viertens systematische Effizienzuntersuchungen und fünftens das Resümee. Wir sind jetzt immer noch bei den Vorbemerkungen. Zunächst mal noch ganz allgemein zu den Methoden, dann zu unserem heutigen Sonderthema. Methoden in der Pädagogik sind immer so eine Sache. Ja? Man kann einerseits immer sagen, das sind alles olle Kamellen, das kennen wir alles schon, ja. Und andererseits kann man auch immer sagen, das ist ja noch gar nicht so richtig erforscht. Ja? Und Problem 1 bedeutet nichts anderes, als dass Pädagogik ja nun eine gesellschaftliche Praxis ist, die wir erörtert haben, schon ein paar Jahrtausende anhält. Und es wäre sehr verwunderlich, wenn erst in den letzten 5 Jahren die Leute auf irgendwelche tollen Methoden gekommen wären. Das heißt, im Prinzip sind das alles Dinge, die man vielleicht nicht so systematisch, vielleicht nicht komplett und nicht optimal, aber trotzdem im naturwüchsigen Lernen sowieso anwendet. Wenn Sie dann im späteren Teil C sowas wie exploratorisches Lernen oder gestuftes Lernen hören, das machen Sie eigentlich spontan auch, wenn Sie versuchen, sich was anzueignen. Und natürlich auch ist es so, dass bestimmte Formen oder Vorformen dieser Methoden ein guter, talentierter Lehrer auch schon immer angewendet hat. Ja, noch bevor es überhaupt eine Arbeits- und Berufspädagogik gegeben hat. Ja. Das ist die eine Seite. Die andere Seite war ja, weiß man nicht, ob die wirklich wirksam sind. Das ist die ganze Problematik der Effizienzkontrolle von Methoden jetzt. Nicht generell der Evaluation zum Beispiel eines Kurses, sondern der Effizienzkontrolle von Methoden. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses heutige doch etwas Sonderthema nehme, weil man die Problematik der Effizienzkontrolle an diesem etwas übersichtlicheren Lerngegenstand ein bisschen besser darstellen kann, als wenn man dann wirklich in die derzeit aktuellen und besonders häufig angewandten Methoden kommt. Ja. Zu anderen muss man auch noch sagen, diese Methoden, die wir Ihnen jetzt in diesem Teil C, die ich Ihnen vorstellen werde und die Sie da hören, sind natürlich auch nun nicht alles und sie sind vor allen Dingen keine Kochrezepte. Man muss im konkreten Fall sich immer gut überlegen, welche Methode ich anwende. Meistens ist sogar ein Mix aus verschiedenen Methoden sinnvoll. Es ist auch nicht so, dass alle diese Methoden so vollkommen unproblematisch sind. Manchmal gibt es da schon eventuell einen Konflikt mit Erziehungszielen. Der klassische Konflikt bei Methoden ist immer, wenn Sie relativ stark den Lernvorgang steuern, dann haben Sie Probleme, so ein Erziehungs- oder Ausbildungsziel wie Selbstständigkeit und eigenständigen Umgang oder so dann auch tatsächlich zu verwirklichen. Schließlich sei auch noch auf 2 weitere Probleme hingewiesen. Gute Methoden lösen auch nicht alle Motivationsprobleme. Hatten wir ja letztes Mal erörtert, der wirksamste Motivator ist, wenn ich mir vorstellen kann, dass ich nach diesem Kurs oder nach diesem Lernprozess, wie auch immer er ist, eine spannende Tätigkeit habe, die gegebenenfalls auch gut bezahlt und angesehen ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann helfen Ihnen natürlich auch die besten Methoden nicht sehr viel. Und schließlich das zweite und aber dann auch das letzte Problem. Alle diese Methoden erfordern einen besonderen Aufwand. Ja? Nichts ist so wenig aufwendig, wie einfach hoppla hopp zu sagen, jetzt guckt euch das an und lernt es mal. Ja? Und je nachdem, welche Methode wir haben, kann der Aufwand auch schon riesengroß sein. Das gilt also für alles, was ich Ihnen dann vorstellen werde. Stufungen des Lernens, da müssen Sie Aufgaben schneiden. Für irgendwelche Formen des Regelvermittelns, da müssen Sie gut gucken, dass Sie die Regeln vermitteln und überhaupt die richtigen Regeln finden. Sogar beim explorativen Lernen müssen Sie aufpassen, dass da nichts passiert, was den Lernprozess kaputt macht. Obwohl man ja eigentlich denken würde, wenn mich die Leute selber das erforschen lässt, macht es am wenigsten. Aber ist nicht so, ja. Die bringen allen einen Aufwand. Und ökonomisch gedacht wäre es, wenn man diesen Aufwand mit dem Erfolg in Beziehung bringen würde, dann könnte man nämlich sagen, nur ein solcher Aufwand sichert auch einen wirklich guten Erfolg. Ja? Da aber gerade bei Weiterbildungsmaßnahmen selten ökonomisch gedacht wird, sondern eher die Ökonomie mit besonderer Sparsamkeit verwechselt wird, was ja auch heute in der Staatspolitik häufig gemacht wird, dann kommt man natürlich eventuell zu dem Schluss, das ist alles viel zu teuer. Wir machen es dann billiger, bloß wenn man es billiger macht, funktioniert es nicht. Das gibt es ja auch in der Politik. Ja. Also soweit jetzt die Vorbemerkungen generell zu den Methoden. Sie sind nicht alles, sie sind aufwendig, sie haben ihre Probleme, aber wenn man es vernünftig machen will, dann soll man es eben so machen, dass man sich einige dieser Methoden und am besten sogar einen Mix von denen vorknöpft und guckt, wie kann ich das für meinen konkreten Zweck anwenden. Ja, die zweite Vorbemerkung ist, warum das also heute ein Sondertermin ist. Es geht heute um etwas in gewisser Weise Engeres, nämlich um Trainingsformen für sensomotorische Fertigkeiten. Sensomotorische Fertigkeiten ist so ein Spezialausdruck in der Pädagogik. Übrigens können Sie das sensomotorisch oder sensumotorisch schreiben. Da gibt es halt die einen Autoren machen so, die anderen machen es anderen. Und dann habe ich mal einen richtigen, ausgefuchsten Sprachwissenschaftler gefragt, was nur richtig ist. Und dann habe ich eben die Antwort gekriegt, man kann es so oder so machen. Also können Sie es auch so oder so machen. Diese sensomotorischen Fertigkeiten sind etwas ganz Spezielles. Die werde ich Ihnen noch beschreiben. Jetzt vorerst mal für unser Vorverständnis kann man sagen, es sind relativ einfache Tätigkeitsformen. Das werden wir dann auch wieder zurücknehmen, weil gerade im Sport oder in der Artistik kann das auch wahnsinnig kompliziert werden, aber zunächst mal sagen wir, es sind relativ einfache Tätigkeitsformen, die sich dadurch auszeichnen, dass man sie, wie man das so nennt, psychisch automatisiert ablaufen lassen kann, also dass ich gewissermaßen mir vornehme, jetzt mache ich das und dann läuft das automatisch ab, so wenn Sie sich beim Auto oder beim Vordradfahren vornehmen, Gang raufschalten und dann läuft das eben ab. Ja. Nun kann man sagen, diese relativ einfachen Handlungsformen, wie gesagt, das Relative stark zu betonen, aber trotzdem, ja, die sind ja heute im Arbeitsbereich nicht mehr so gefragt. Wir haben ja heute so eine Intellektualisierung, gerade im Zusammenhang mit Computer. Ja. Das ist insofern richtig, als natürlich komplexere, kognitiv regulierte Tätigkeiten im Bereich von Arbeit heutzutage deutlich mehr sind, als es früher waren. Und die Arbeitsverrichtungen eben nicht auf die reinen Fertigkeiten beschränkt sind. Andererseits sind aber sensomotorische Fertigkeiten immer gewissermaßen der Grundstock, auf dem auch komplexere Handlungen aufbauen. In der Donnerstagsveranstaltung sind sich da sogar die beiden Positionen, die ich Ihnen vorstelle, ziemlich einig. Das heißt, wir kommen ohne sensomotorische Fertigkeiten nicht aus. Sogar schlicht im Umgang mit einem Computer braucht man ein paar geeignete Fingerfertigkeiten, die man sich irgendwann mal aneignen muss, sei es auch nur das vernünftige und schnelle und fehlerfreie Bedienen der Tastatur. Aber wie gesagt, steht nicht im Zentrum. Deshalb ist es halt ein Sondertermin. Und deswegen werde ich auch relativ viel vom Sport sprechen, manchmal sogar von der Artistik. Einfach deshalb, weil da diese sensomotorischen Fertigkeiten noch durchaus wichtiger sind. Hängt auch damit zusammen, dass man zwar in der Arbeit ja immer die möglichst effiziente Leistung haben will, aber ob die nun ein Hundertstel langsamer oder schneller ist, ist dann im Arbeitsbereich doch relativ egal. Ja, im Sport kann davon eben abhängen, ob man die Gold- oder die Silbermedaille kriegt. Deshalb ist natürlich die Optimierung von Fertigkeiten in dem Bereich besonders wichtig. Ja. Also um es nochmal zusammenzufassen in den Vorbemerkungen, wir machen heute ein Sonderthema, diese sensomotorischen Fertigkeiten, aber das ist schon einerseits auch wichtig und andererseits eben, wie ich schon vorhin sagte, kann man manches auch ganz gut an diesem in Anführungszeichen einfacheren Gegenstandsbereich erklären, etwa sowas wie Probleme der Effizienzkontrolle. Das führt mich dann also zu dem zweiten Punkt, um das nochmal genauer auszuführen. Was sind sensorische Fertigkeiten und wie erwirbt man sie? Bisher habe ich ja so fürs Vorverständnis gesagt, es sind diese relativ einfacheren Operationen, Verrichtungen oder ähnliches. Die Amerikaner haben dafür den Ausdruck Skills, Perceptual Motor Skills, trifft sich aber nicht ganz mit dem deutschen Sprachgebrauch, aber trotzdem so in etwa. Und ich sagte auch schon, das Typische an sensomotorischen Fertigkeiten ist, wenn man sie mal kann, dann laufen sie automatisiert ab. Ja? Also man braucht sich nur noch vorzunehmen, dass man etwas tut und dann braucht man die Ausführung, wenn es nicht mit irgendwelchen Schwierigkeiten unerwarteter Art verbunden ist, auch nicht mehr mit seinem Bewusstsein begleiten, das läuft dann einfach ab. So wie eben das Raufschalten beim Autofahren. Ja? Das hängt zum Teil auch damit zusammen, dass sensomotorische Fertigkeiten oft kognitiv repräsentiert sind, wie man das so schön nennt, durch ein ganz bestimmtes sprachliches Label, ein sogenanntes Motorik-Superzeichen. So wie ich jetzt schon eben gesagt habe, Gang aufschalten, ja, gibt es natürlich noch die Untervariante von 3 auf 4 oder von 1 auf 2, aber im Prinzip ist Gangschalten so ein Gang raufschalten so ein typisches Motorik-Superzeichen. Im Sport gibt es dann natürlich den Fosbury-Flop, also eine bestimmte Technik des Hochsprungs und so, die alle mit solchen Begriffen verbunden sind. Oder im Basketball auch sowas wie Korbwurf. Ja? Obwohl Korbwurf schon die Frage ist, es ist schon eine relativ komplexe sensomotorische Fertigkeit, weil es ja viele Variationen davon gibt. Ja? Aber im Prinzip können wir schon dazu zählen. Ja? Es gibt dann noch besondere Merkmale von Fertigkeiten, die relativ hoch geübt sind, die Sie vielleicht auch schon kennen. Nicht nur, dass der Ablauf automatisch ist, meistens ist es auch so, dass man sich an verschiedene Umweltgegebenheiten relativ automatisch anpassen. Also wenn Sie gut Radfahren können, Radfahren ist ja auch so was, was stark einen Anteil von sensomotorischen Fertigkeiten hat, dann kommen Sie eigentlich mit den unterschiedlichsten Formen von Straßen- oder Wegbelag klar. Ja? Außer das ist wirklich nur total steinig oder total rutschig oder so, da muss man dann wieder aufpassen, aber ansonsten passt man sich automatisch an. Ein zweites bei sensomotorischen Fertigkeiten ist häufig, dass ich zwar sage, ich nehme mir es vor, dass es läuft, ja, also ganz einfach Anruf eben, ja, aber ich kann, wenn eine Schwierigkeit ist, das in der Regel auch noch abbrechen. Ja. Also wenn ich merken würde, dass da was ist, würde ich vielleicht nicht anstoßen, sondern würde das noch abbrechen. Kennen Sie vielleicht auch bei der sensomotorischen Fertigkeit Gedichte aufsagen bei Kindern. Also abbrechen können Sie es noch. Ne? Bloß, und so geht es uns aber auch bei sensomotorischen Fertigkeiten, an der Stelle dann weitermachen, das ist häufig schwierig. Meistens muss man dann nochmal von vorne anfangen. Also wenn ich den vierten Gang einlegen kann, ja, dann muss ich schon irgendwelche Notmaßnahmen machen und dann fange ich eben wieder von vorne an und probiere es nochmal. Ja.
Aber ich meine, was ist denn mit Reflexen zum Beispiel, die man sich vielleicht...
Reflexe sind sowas wie angeborene sensomotorische Fertigkeiten, ganz einfachster Art. Ja.
Ja, aber die kann man zum Beispiel nicht unbedingt bremsen.
Da kann man dann, die sind einfach viel stabiler, ja. Also erstmal brauche ich überhaupt kein kognitives Label, um sie auszulösen. Es langt also, dass der Hammer des Arztes auf mein Knie geht. Ja? Und zweitens sind die dann tatsächlich auch nicht mehr in der Form kognitiv steuerbar, dass ich sie in der Regel nicht, kann ich sie nicht abbrechen.
Naja, also ich weiß nicht, also wenn man zum Beispiel beleidigt wird und man reagiert zum Beispiel über und will dann einem Ohrfeige geben.
Ja.
Dann ist es ja so, dass man dann die Ohrfeige echt, also wirklich sehr schwer bremsen kann, trotzdem ausgelöst durch einen kognitiven Effekt.
Ehrlich, das bist du die Folge.
Da ist da eher die Frage.
Es sei dahingestellt, ob ich das so durchführe, okay?
Ist eher die Frage, ob da nicht die kognitive Regulation dann überhaupt ausscheidet, weil man eben affektiv gesteuert ist.
Ne? Ach so, okay.
Ich würde schon sagen, also selbst wenn Sie ganz schön ausgeholt haben, ja, also wenn Sie plötzlich merken, Nee, also da passiert mir was, da stelle ich was an, wenn ich da wirklich dem oder der eine runterhaue, ich glaube, ich könnte das dann stoppen. Ja. Es sei denn, Sie sind also total ausgerastet und das war dann nicht mehr kognitiv. Ja.
Okay.
Es stimmt schon, dass die Reflexe so relativ nah sind bei den sensomotorischen Fertigkeiten. Es gibt übrigens das Zwischenstadium, das sind diese sogenannten konditionierten Reflexe. Ja. So wie der berühmte Hund, der eben nicht mehr auf das Ansehen des Essens reagiert, sondern auf das Glöckchen, ja, das er hört, das passiert den Menschen auch, ja, sogar relativ häufig. Aber die sensomotorischen Fertigkeiten zählen eben schon in der Kategorie des Gelernten und auch kognitiv doch in diesen Grenzen steuerbaren, ja, im Unterschied zu diesen eher instinktmäßig reflexhaften Tätigkeiten. Deswegen können sie ja auch so kompliziert werden, nicht? Wenn Sie chinesischen Zirkus sehen, dass die alles an sensomotorischen Fertigkeiten hinkriegen, ja, das schlackert mir jedenfalls die Ohren, zeigt, dass es eben eine ganz spezielle Art von Möglichkeit auch ist, menschliche Handlungen zu perfektionieren. Ja? So ähnlich natürlich im Sport auch, das sind auch zum Teil sehr perfektionierte Geschichten. Ja? Eins noch zu den allgemeinen Merkmalen solcher sensomotorischen Fertigkeiten. Sie werden relativ wenig vergessen, jedenfalls weniger schnell als irgendwelche rein kognitiven Inhalte. Haben Sie vielleicht mal gemerkt, wenn Sie 5 oder 10 oder noch länger Jahre nicht Rad gefahren sind, im Prinzip kann man es dann immer noch. Es dauert, man braucht natürlich schon wieder eine gewisse Aufwärmphase, bis man es wieder gut kann. Ja? Aber man hat sie nicht vollkommen vergessen, während irgendwelche Wissensinhalte oder irgendwelche komplizierten kognitiven Geschichten hinsichtlich Programmierkünsten oder so, die hat man wahrscheinlich sehr viel schneller vergessen als solche sensorischen Sachen. Das ist also jetzt immer noch die Frage, was sind sensomotorische Fertigkeiten, wie kann man sie definieren? Und dazu gibt es dann noch zwei Sonderanmerkungen. Ja. Einmal kann man sich fragen, gibt es auch sowas wie kognitive Fertigkeiten oder geistige Fertigkeiten, etwas altmodischer gesagt? Die gibt es natürlich auch. Ja. Haben Sie auch, wenn Sie eine entsprechende, noch einigermaßen funktionierende Schulbildung hinter sich haben, wenn ich Sie frage, was 3x3 ist, dann denken Sie wahrscheinlich nicht lange nach, sondern sagen sofort 9. Ja? Das ist eine geistige Fertigkeit, die zeichnet sich dadurch aus, dass man das Ergebnis sehr schnell präsent hat. Das hat bestimmte Ähnlichkeiten mit den sensomotorischen Fertigkeiten, ist aber ein eigener Bereich, deshalb rede ich davon in der Folge gar nicht mehr. Das würde uns etwas abführen, hat ja auch mit Arbeitspädagogik nicht so viel zu tun. Die zweite Sonderanmerkung ist, es gibt bestimmte sensomotorischen Fertigkeiten, die nicht irgendeinem äußerlich gelegenen Ziel dienen, ja, sondern die gewissermaßen ihr Ziel in sich selbst haben. Das kennen wir manchmal im Sport, dann aber auch im Ballett und so und natürlich auch in der Artistik. Ja. Also ein klassischer Fall ist Eiskunstlaufen, ja. Der will ja nicht, oder die will ja nicht irgendwo hin auf dem Eis, sondern sie macht da bestimmte Dinge, die den Charakter von Fertigkeiten haben und sie macht sie also möglichst perfekt. Das heißt, in diesen Fällen, auch übrigens beim Turnen, ja, ist es dann so, dass die Perfektionierung der Fertigkeit nicht das schnelle Ziel erreichen ist, sondern tatsächlich die ästhetische oder wie immer man das sonst benennen soll, Vollendung der Bewegung. Weil das so ein bisschen schwierig zu benennen ist und dafür Kriterien zu finden, sind diese Sportarten ja auch immer mit den Kampfrichtern gesegnet, bei denen es den entsprechenden Ärger gibt, brauche ich Ihnen ja nicht zu erzählen. Wenn Sie Eiskunstlauf verfolgen, gibt es eigentlich keine Europa- oder Weltmeisterschaft, wo es nicht einen einschlägigen Skandal gibt. Ja? Während beim 100-Meter-Lauf ist das nicht so ein Problem. Ja? Also wenn nicht gerade der Rückenwind ein bisschen zu lang ist, hat man ja inzwischen exakte Messzeiten und kann genau feststellen, was das ist. Es gibt übrigens auch Mischformen, ja? Zum Beispiel der Skisprung. Wenn Sie das verfolgen, da gibt es ja einerseits die Weite, die relativ zählt, aber es gibt auch Haltungsnoten. Ja? Und die werden ganz kompliziert gegeneinander gewichtet. Auch wieder so eine Sache, wo der Sport sehr merkwürdige Realisierungsformen findet. Ja? Aber auch diese Geschichten, also diese in sich vollendeten Bewegungen, sind nicht das, was jetzt im Folgenden im Zentrum unserer Überlegungen stehen sollen, wenngleich ich da schon ein bisschen häufiger zurückkomme als auf diese rein geistigen Fertigkeiten.
Aber ja? Mit dem 3x3, das mit dem 9, das ist eine Sache, die kann man herleiten und so. Und ich würde sagen, das ist also ein Feuer, was zählt. Aber ich würde dann sagen, eher vielleicht sowas wie rechts oder links. Das kann man sich nicht herleiten, was ist rechts oder links, das muss man auch dazu tun.
Ja, ja, na gut, aber das Herleiten haben wir bisher
ja
so
als Kriterium. Dann kann man sich ja durch hinsetzen, überlegen, auch
ja, genau.
Herleiten.
Und das können wir dann ja. Bloß, Sie tun das nicht mehr, ne? Wenn Sie 3x3 haben, denken Sie sofort 9. Das ist die Automatisierung dran, ja? Aber Sie haben schon recht, rechts und links ist auch sowas, was man irgendwann dann als geistige Fertigkeit lernt und dann nicht mehr nachdenkt. Außer diejenigen, die damit Schwierigkeiten haben, meistens Linkshänder wie ich. Backbord und Steuerbord auf den Schiffen, da gibt es sowas auch noch. Ja. Okay, soweit also jetzt zu den sensomotorischen Fertigkeiten, ihren Sonderformen im Allgemeinen und dann mal noch kurz was darüber, wie lernt man sensomotorische Fertigkeiten. Also es wäre dann Kennzeichen des Lernprozesses von sensomotorischen Fertigkeiten. Also ein Unterpunkt jetzt zu unserem Kapitel 2, 2b oder 2.2. Ja. Auch da können wir erstmal annehmen, dass es keinen unbedingt organisierten Lehrprozess gibt, sondern wie das ja bei den meisten von uns so ist, wir versuchen uns sowas spontan anzueignen. Ja. Und das ist ein sehr spannendes Thema, wäre eine eigene Lehrveranstaltung, hat auch eine dicke Bibliothek von Literatur dazu. Deshalb kann ich es auch nur ganz kurz sagen. Es gibt also verschiedene Merkmale dieses Lernprozesses, die man gefunden hat. Das teile ich jetzt mal ein in erstens allgemeine Verlaufscharakteristika und zweitens Phasen. Ja? Erstens allgemeine Verlaufscharakteristika, das macht man häufig, dass man so guckt, wie läuft so ein Lernprozess im Allgemeinen überhaupt auf. Ja? Und da ist natürlich das Erste, das leitet sich schon aus der Definition ab, dieser Vorgang der psychischen Automatisierung. Das heißt, am Anfang muss ich all dies noch kognitiv im Detail steuern, das Gang raufschalten, den Weitsprung oder Ähnliches. Und im Zuge des Lernens passiert eben das, was ich vorhin sagte, dass immer mehr die Sache automatisch abläuft und ich mir nur noch das Ziel oder die Endsituation vorstellen muss und dann läuft das. Ja? Und das ist eben dann Automatisierung als Vorgang, nicht als Beschreibung eines Endzustandes, was übrigens auch heißt, dass eventuell verschiedene Teile dieser sensomotorischen Fertigkeiten zusammenwachsen. Ja? Also wenn wir wieder das Raufschalten nehmen, da gibt es ja also unterschiedliche Aspekte, nicht? Also Gang raus, Kupplung rein und so weiter. Ja? Und das sind ja zunächst mal, kann man sagen, Einzelfertigkeiten. Ja? Und die wachsen aber dann im Aufbau einer solchen etwas komplexeren sensomotorischen Fertigkeit zusammen. Genauso ist es im Sport, beim Weitsprung, ja, da gibt es ja verschiedene Dinge, also Sie müssen gucken, dass sie richtig abspringen, sie müssen einen schnellen Anlauf machen, sie müssen dann auch den Sprung selber so machen, dass sie nicht mit dem Hintern einen Meter weiter hinten ankommen, als ihre Füße sind, weil dann kommen sie nie auf den grünen Zweig und Ähnliches. Ja? Und alle diese Dinge wachsen im Lernprozess zusammen. Also Sie können sagen, allgemeine Kennzeichen der Fertigkeiten lernen sind eben Automatisierung und Zusammenwachsen und dann schließlich noch ein drittes, das könnte man nennen die Integration in höhere Handlungsformen. Ja? In aller Regel sind sensomotorische Fertigkeiten für sich allein nicht so sonderlich sinnvoll, sondern man lernt sie, weil man sie in irgendeinem Zusammenhang anwendet. Klar, Gangschalten heißt Autofahren. Ja? Kein Mensch würde das Gangraufschalten allein lernen wollen. Wäre auch völlig sinnlos. Ja? Und etwa in dem, im Basketballspiel ist es ja auch so, dass sie das Dribbeln, also diese besondere Form der Ballfortbewegung, auch nicht für sich allein lernen. Auch da wäre es langweilig und den Korbwurf sowieso. Sondern dass sie das einsetzen wollen in einem höheren Handlungszusammenhang, in diesem Fall das Spiel lernen. Lediglich in diesen Fällen, wo wir gesagt haben, dass diese Fertigkeiten ganz für sich allein stehen, ja, vom Weitsprung über den Eiskunstlauf bis hin zur Artistik, da passiert das dann in der Form nicht. Da können Sie natürlich auch sagen, ja gut, ein Turner baut eine Kühe auf und dazu muss er die einzelnen Sachen haben, ja. Aber es bleibt dann eigentlich doch auf der Ebene der Aneinanderreihung von Fertigkeiten. Da ist dann das Ziel eben anderes, nicht die Einbindung in den höheren Handlungszusammenhang, sondern sowas wie Perfektion und persönliche Gestaltung, um eben die entsprechenden Bedingungen dieses Handlungsfeldes zu gewinnen. Aber generell kann man sagen, Integration in höhere Handlungsformen gehört zum sensomotorischen Fertigkeitsaufbau dazu. Also Automatisierung, Zusammenwachsen, Integration. Und dann haben die Leute sich noch damit befasst, welche Phasen das sensomotorische Lernen hat. Ja. Wir sind immer noch jetzt quasi beim Naturwüchsigen, obwohl diese Phasen dann natürlich auch schon beim Lehren verwendet werden. Auch da kann man sich natürlich, die Phasen ist so eine Geschichte, kann man sich tausende Phaseneinteilungen vorstellen. Diejenige, die am verbreitetsten ist, sowohl in der Arbeitspädagogik wie auch in der Sportpädagogik und Sportpsychologie, stelle ich Ihnen jetzt einfach vor, und das ist ein Vierphasenschema. Ja? Können Sie sich vielleicht bei sowas Einfachem wie Weitsprung oder Basketballkorbwurf vorstellen, wenn Sie das jetzt ganz von Anfang an lernen müssten? Ja? Natürlich auch da alltagsbezogene Sachen wie ein Ei in die Pfanne bringen nehmen. Das ist ein bisschen zu einfach, aber ungefähr in dem Bereich. Ja. Also nehmen wir mal den Weitsprung. Die erste Phase ist, Sie bauen sich ein sogenanntes Grobschema auf. Ja. Also Sie versuchen halt irgendwie das so hinzukriegen, dass es so aussieht, als wäre es ein Weitsprung. Ja. Das ist natürlich noch nicht perfekt. Sie haben eventuell übertreten, Sie kommen auch bloß 3 Meter weit und Ihre Haltung beim Weitsprung ist auch alles andere als die wünschenswerte, aber okay, Sie sind wenigstens schon mal gesprungen. Ja? Das ist dieser Aufbau eines sogenannten Grobschemas. Ja? Wenn Sie wollen, können Sie das auch beim Gang raufschalten, sich erinnern, wie das ganz am Anfang war, als Sie noch in der Fahrschule waren. Ja? Das Zweite, was kommt, ist sehr häufig eine Phase der Differenzierung. Das heißt, in der Phase, wenn man mit einiger Systematik versucht, selber zu lernen, ja, konzentriert man sich jetzt auf Einzelteile. Also erstmal will ich jetzt wenigstens einen regelgemäßen und schwungvollen Absprung schaffen beim Weitsprung. Wie weit ich dann komme, ist noch völlig egal. Ja. Und wenn ich das einigermaßen hingekriegt habe, dann versuche ich tatsächlich auch, den Weitsprung so zu gestalten, dass ich nicht ständig mit meiner Rückseite weiter hinten lande und so. Ja. Das ist die Phase der Differenzierung, wo ich mich auf bestimmte Teile konzentriere. In anderen Umständen kann es auch sein, dass ich mich da auf unterschiedliche Situationen konzentriere. Etwa beim Basketball ist es natürlich was anderes, wenn Sie also quasi in der Freiwurfposition nah am Korb das machen oder wenn Sie einen Weitwurf versuchen. Ja? Auch das wäre so eine Differenzierungsphase, wo man das eine und das andere versuchen würde. Das kann relativ lang dauern, muss es aber nicht. Das Entscheidende ist dann die Phase 3, da passiert dann die Routinisierung. Ja? Da üben Sie es so ein, dass es einigermaßen flutscht.
Eine Frage? Frage.
Ja?
Ist dann der Praxis die Wiederholung? Man muss irgendwas wiederholen, damit man. Ist es dann die dritte?
Also in der zweiten Phase ist es zwar auch die Wiederholung, aber die unterschiedlich akzentuierte Wiederholung, nicht? Wo man auf Unterschiedliches achtet. In der dritten Phase ist es dann tatsächlich das, was man Einüben nennt. Ja? Also die Practice, wie die Engländer sagen. Wirklich die Wiederholung. Die, darauf kommen wir noch, dann also nicht ganz auch in Form eines reinen Drills passieren soll, aber sie schon bedeutet, dass man eben die Sache eben mehrmals macht. Ja, auch wie sie Radfahren gelernt haben, irgendwann haben sie es dann so weit gekommen, dass sie verdrogen geblieben sind und sich nicht mehr auf einzelne Sachen konzentrieren mussten. Und dann ist man mehr oder weniger erfreut halt mit diesem Rad unterwegs gewesen und versucht das zu automatisieren. In der Regel, wenn die Fertigkeit nicht besonders hohe Ausprägungsgrade bekommt, bleibt es dabei auch. Ja? Nur nach der Phase 3 ist die Fertigkeit noch relativ unflexibel. Ja? Deshalb kommt es in dem Moment, wo man wirklich also versucht, ein höheres Leistungsniveau zu bekommen, auch zu einer Phase 4. Und die Phase 4 ist insofern interessant, als da zwei eigentlich gegengerichtete Prozesse zusammengehen. Das eine ist die Flexibilisierung und das andere ist die Stabilisierung. Flexibilisierung heißt, sagte ich schon auch vorhin, da Radfahren mit dem Straßenzustand oder so, heißt, dass ich unter unterschiedlichen Bedingungen diese Fertigkeit so hinkriege, wie ich sie tatsächlich hinkriegen will. Ja? Also im Basketball war das so, bei dieser Leistungssportmannschaft, mit der ich da zu tun hatte, die haben sich vorher immer die Halle angeguckt, offensichtlich. Spielt der Hallenboden, wenn man wirklich gut Basketball spielt, eine große Rolle. Irgendwie springt der Ball da einmal schneller und einmal langsamer zurück oder der Boden schwingt irgendwie anders, was immer das auch ist. Ja. Und das Kennzeichen einer Mannschaft, die also höhere Leistungsgrade erreicht, ist natürlich, dass sie mit jeder Art von Boden klarkommt. Ja. Übrigens auch bei Tennisspielern kennen Sie diese Debatte, ja, Sandplatz oder Rasenplatz, kann man sich da umstellen oder nicht, ein Guter muss das natürlich umstellen können. Ja. Also das ist die Flexibilisierung, sich in die unterschiedlichsten Situationen so einfinden, dass man diese Fertigkeit auch wirklich verwirklichen kann. Ja. Passiert zum Beispiel beim Gangraufschalten auch, ja. Es kann ja sein, dass man gerade also eigentlich raufschalten müsste und dann ist irgendwas im Straßenverkehr los, ja, wo man eigentlich total abgelenkt ist. Der flexibilisiert ist, kann das dann auch in so einer Situation noch ganz gut machen, sofern es sinnvoll ist. Ja. Wenn es natürlich sinnvoller wäre, auf die Bremse zu drücken, sollte man nicht diesen Vorgang des Gangraufschaltens dann noch machen. Aber manchmal ist das ja auch durchaus sinnvoll und sogar notwendig, um aus einer Situation rauszukommen. Und dann kann man es einfach. Ja? Also Teil 1 von Phase 4 ist die Flexibilisierung. Teil 2 von Phase 4 klingt ganz entgegengesetzt, aber ist trotzdem sehr ähnlich, ist die Stabilisierung. Stabilisierung heißt einfach, dass man es auch unter schwierigen Umständen noch hinkriegt. Ja? Da war dieses Gangraufschalten-Beispiel, ging ja schon in die Richter, da gibt es natürlich noch krassere Sachen, dass sie beim Radfahren wirklich also auf einen sehr holprigen Feldweg kommen und dann eben doch nicht absteigen müssen. Ja? Oder auch, dass sie im Basketballspiel, auch wenn sie von der gegnerischen Mannschaft relativ hart bedrängt werden, immer noch imstande sind, einen schön gezirkelten und durchaus auch ruhigen Korbwurf hinzukriegen. Ja? Das ist der schwache Spieler, der kann das nicht und wird dadurch gestört, während eben der gute Spieler, da könnte also vier um ihn rumhängen, wird es dann immer noch hin. Ja? Das geht natürlich beides Hand in Hand. Ja? Insofern sehen Sie es an den Beispielen Flexibilisierung und Stabilisierung. Das Tollste, was ich da mal gesehen habe, zwar nur am Fernsehen, aber ich fand es trotzdem ganz gut. Ja? War wieder im Bereich dieser perfekten und perfektionierten Einzelfertigkeiten im Eiskunstlauf. Ja. Da gab es vor ein paar Jahren, ist schon länger her, schon ein Dutzend Jahre ungefähr her, ein Eiskunstlaufpaar, Rodnina Zaitsev waren das. Das waren zwei Russen. Ja. Und die waren wirklich sehr gut und waren einfach die die Cracks und selbstverständlich die Favoriten. Und ausgerechnet bei ihrem Finale für die Weltmeisterschaft, das hat irgendwo im Wasblock stattgefunden, und die waren technisch nicht so perfekt, ausgerechnet beim Finale ist ihnen die Musik ausgefallen. Ja? Das ist also ungefähr das Schlimmste, was passieren kann natürlich in der Situation. Und was haben die gemacht? Die haben einfach weitergemacht. Ja? Die haben ihre Kür auch ohne Musik total bis zum Ende durchgetanzt. Und man hat dann gewissermaßen Interesse halber später die Musik unter diese Videoaufnahme drunter gelegt. Und sie hat also auf die hundertsten Sekunde gepasst. Das ist natürlich so ein Extremfall von Flexibilität und Stabilität in einem Jahr. Die haben dann natürlich auch trotz dieses Problems ihren Weltmeistertitel gekriegt. Ja. So weit kommt dann normale Fertigkeitenausbilder nicht, aber ich fand es schon ganz interessant, dass es so gehen kann. Ja. Gut, das also jetzt Kennzeichen des Lernprozesses, sofern er unorganisiert ist. Und jetzt kommen wir natürlich zur Frage, warum interessiert man sich auch, wenn man lehren will, für diese sensomotorischen Fertigkeiten? Ja? Und wo interessiert man sich dafür? Also einmal interessiert man sich dafür, weil ja vieles an der Arbeit tatsächlich aus solchen Fertigkeiten besteht. Früher in unzähligen Zeiten der Fließbandarbeit bestand ja alles aus solchen Fertigkeiten, da hat man sich natürlich noch mehr dafür interessiert. Aber wie ich vorhin schon sagte, auch heute ist noch vieles, was man in dieser Weise sich als Fertigkeiten einfach aneignen muss. Sei das nun der Umgang mit bestimmten Werkzeugen oder auch mit bestimmten Maschinen, bis hin eben auch zu sowas wie Tastatur, Maus oder Ähnliches. Ja. Noch mehr und natürlich noch intensiver, ja, gibt es die Sachen natürlich im Sport und im Ballett und in der Artistik. Ja. Und da hat sich eigentlich so die hohe Schule der Fertigkeitenvermittlung in Form von Lehr-Lernprozessen auch heraus entwickelt. Ja. Im Wesentlichen kann man sagen, es gab immer und gibt immer zwei Grundideen der organisierten Vermittlung von Fertigkeiten. Und die stehen sich auch sehr stark gegenüber. Das eine ist der simple Drill. Ja? Also ich versuche das den Leuten einzubimsen, indem sie es eben stundenlang und tagelang und wochenlang und monatelang und jahrelang so machen müssen. Ja? So wie man eben Pianisten, Eiskunstläufer und Ähnliches versucht zu drillen und natürlich auch in bestimmten Anlernprozessen Leute etwa am Fließband oder in der Manufaktur. Das kann man dann ganz interessant gestalten. Ja, man kann zum Beispiel, wenn Sie auch bei einem Trainer vielleicht im Eiskunstlauf oder so vorstellen, gibt es aber auch in der Industrie, versuchen rauszukriegen, welche Bestandteile dieser Fertigkeiten sind die, die einerseits wichtig sind und die andererseits die Leute am wenigsten können. Ja? Und dann konzentriert man sich auf diese Fertigkeit. Ja? Also im Basketball wäre das die Handbewegung beim Wurf, damit das schön dosiert ist. Im Arbeitsbereich sind das insbesondere sehr präzise Bewegungen, wo es auch auf den Handdruck ankommt. Wenn Sie zu fest drücken, zerstören Sie da irgendein zerbrechliches Teil und Ähnliches. Oder wo es auf die sehr genau dosierte Bewegung ankommt, etwa bei der Werkzeugmaschinenbedienung. Ja. Die Kritik an solchen Drillmethoden ist natürlich naheliegend, brauche ich Ihnen auch nicht wiederholen. Man sagt, das ist geistlos, das sind eigentlich mehr Automaten oder Roboter, die man dadurch erzeugt, als tatsächliche Menschen, die sinnvoll Fertigkeiten können. Ja. Manchmal hat man ja auch den Eindruck, ja, dass Leute, die Fertigkeiten dieser Art in dieser Weise trainiert bekommen haben, so eine Art Roboter sind. Ja. Also teilweise sogar in der Musik gibt es also so bestimmte Pianisten, die sehr mechanisch spielen, aber natürlich auch zum Beispiel im Eiskunstlauf, da kann man das auch deutlich sehen. Das ist ein gedrillter und der andere ist ein anderer Form. Ja?
Teilweise ist es so verlangt, dass es so ist, oder? Zum Beispiel im Militär. Will man doch, dass die Soldaten einfach gedrillt sind, die Maschine hat, genau. Wo man auf Knopf drückt, jetzt das heißt, rennt er und tötet den, dann macht er das auch.
Ja, ja.
Dann hat er das zu tun.
Also. Ja, ja, genau. Das Militär ist ja sozusagen so ein Versuch, eine Maschine zu bauen, die aus Menschen besteht. Ja? Früher war das durchaus noch sinnvoller als heute, wenn die da in ihren Musketiereien da fortgeschritten sind, ja, da mussten sie ja, selbst unter Todesgefahr, selbst wenn 40% von ihnen schon am Boden liegen, immer noch stur weitergehen. Das muss man dann eindrillen, ja. Da muss man auch das Denken ausschalten, denn sonst wären wir ja nicht so wahnsinnig, das zu machen, ja. Heute ist es im Militär eher mehr ein Disziplinierungsaspekt, ja, wenn die da noch ihre Exerzierübungen und sonst was machen. Hat ja in der militärischen Anwendung, sagen wir mal, keinen sonderlichen Sinn mehr. Ja. Aber natürlich sind solche Fälle durchaus also extrem. Ja. Es gibt auch noch so andere Fälle, wo ich sagen würde, es ist ziemlich geistloser Drill, aber man kann es auch nicht anders machen. So diese berühmt-berüchtigten Stadionereignisse, ja, wo man irgendwelche Farben in der Hand hält. Ja. Und das ist also dann erstmal ist es rot und es erscheint dann die Aufschrift Sydney und dann ist es blau und es erscheint die Aufschrift 2000, ja, oder sowas. Das ist also ein sehr effektiver Drill offensichtlich von vielen tausend Leuten. Also das gibt es schon und wir werden es auch nicht ausrotten, aber es ist natürlich weit von einem vernünftigen pädagogischen Ziel weg. Und deshalb ist auch in der Kritik an diesen Drillmethoden jetzt gewissermaßen so ein Gegenmodell entstanden. Das heißt, ich vermittle Fertigkeiten so, dass ich die Leute mit ihrer Eigenständigkeit und mit ihren kognitiven Fähigkeiten daran beteilige. Das hat dann verschiedene Namen. Man nennt das kognitives Training oder psychoregulativ akzentuiertes Training. Das ist so ein Wort, das brauchen Sie nicht merken, aber Sie merken, worauf es rauskommt. Ja. Als ich an der Deutschen Sporthochschule war, habe ich das dann immer schlagwortähnlich mit Aktion Denkmal wieder im Sport umschrieben. Ja. Das heißt, wir wenden Methoden an, die eben sich explizit gegen den Drill wenden. Ja. Und diese Methoden, die sich explizit gegen den Drill wenden, das ist dann genau das engere Thema dieser Stunde. Nach der Hälfte der Zeit kommen wir endlich dazu, das sind die Training der internen Realisierung. Also es sind Methoden, sich sensomotorische Fertigkeiten anzueignen, die von dem simplen, geistlosen und auch irgendwo viel zu starren und unflexiblen Drill weggehen und versuchen, das anders zu machen. Vielleicht denken Sie gerade bei diesen Methoden jetzt, das ist also nur, wir entfernen uns von der Arbeitspädagogik, das passiert nicht in der betrieblichen Praxis. Dem ist aber nicht so. Ja. Seitdem die Fließbandarbeit und Ähnliches ja doch wenigstens in unseren Breiten weithin abgeschafft worden ist, bedauerlicherweise ist sie anderswo wieder entstanden, in Ostasien und in Osteuropa, ja. Aber wenigstens bei uns haben wir sie ja Gott sei Dank los. Ja. Seitdem sind diese reinen Drillmethoden im Bereich von Arbeit auch keineswegs mehr so sonderlich in. Aber Methoden, wie man sensomotorische Fertigkeiten sozusagen durch Aktion Denkmal wieder sich aneignet, sind durchaus im Bereich von Aus- und Weiterbildung noch drin. Also zum Beispiel die Berufsausbildung in der Maschinenindustrie setzt die Methoden, die wir jetzt dann nach der Pause darstellen werden, relativ intensiv im beruflichen Bereich ein. Ja. Lassen Sie also nicht verwirren, dass meine Beispiele immer aus dem Sport kommen. Da sind sie einfach ein bisschen handgreiflicher. Aber das macht man auch in durchaus intensivem Umfang in der Industrie. Was das aber nun genau ist, das machen wir also nach der Pause. 13.01 Uhr, zeigt mein Türchen, 13.06 Uhr bitte. Die interne Realisation, Formen und Wirkungsweise. Ja. Wobei Sie sich jetzt wahrscheinlich über diesen Begriff wundern, den Sie noch nie gehört haben. Der Trick an dem Begriff ist ganz simpel, dass er ein Überbegriff ist über zwei andere Formen von Training, die in allen durch eigenes Tun, aber vielleicht auch durch Hören ziemlich bekannt sein werden. Aber erstmal nehmen wir eben diesen Überbegriff, Training der internen Realisation, und versuchen ihn zu umschreiben oder zu definieren. Und da kann man sich das relativ einfach machen. Das sind also alle systematisch eingesetzten Übungsformen. Deswegen Training, ja. Übung ist nicht unbedingt systematisch, aber Training ist immer systematisch. Also alle systematisch eingesetzten Übungsformen. und zwar die den Schwerpunkt auf den internen Vollzug der zu lernenden Fertigkeiten ohne äußerlich erkennbare Bewegung legen. Also alle systematisch eingesetzten Übungsformen, bei denen der Schwerpunkt auf den inneren Vollzug, internen Vollzug der zu lernenden Fertigkeit liegt, ohne dass äußerlich eine Bewegung erkennbar ist. Ja? Also auf Deutsch gesagt, entweder ich gucke zu oder ich stelle mir vor. Ja? Und das sind dann auch, ist dann auch der nächste Teil, die Hauptformen dieses Trainings durch interne Realisation ist einmal das Training durch Beobachten. Ja? Das heißt in der Trainingsforschung schön fremdwörtlich das observative Training. Observare heißt beobachten, so wie Observatorium und so. Ja? Und das zweite ist eben das Training durch irgendwelche kognitiven Prozesse. Und das heißt, haben Sie vielleicht schon auch gehört, das sogenannte mentale Training. Ja? Also observative Training, Training durch Beobachten, mentales Training, ja, jetzt sagen wir mal Training durch Vorstellen, obwohl es nicht genau stimmt. Denn das ist also jetzt nur die erste Untergliederungsebene. Man kann jetzt diese beiden Trainingsformen nochmal unterteilen. Beim observativen Training haben Sie zwei Varianten, was Sie auch leicht vorstellen können. Das eine ist, Sie gucken sich ein sogenanntes geübtes Vorbild an, also ein Crack, der es wirklich ganz toll macht. Und das zweite ist, Sie gucken sich Ihre Mitlernenden an. Ja? Also den Crack angucken, die Mitlernenden angucken. Und beim mentalen Training, da gibt es also 2-1, trainieren mental, und zwar indem der Nachvollzug, den Sie da machen, durch einen Text angeleitet ist, den Sie lesen oder sprechen. Also Sie haben da was vor sich, ja? Irgendeinen Text, muss jetzt in die Höhe springen oder wie immer, ja, und den gucken Sie sich entweder an oder Sie sprechen den sogar leise vor sich hin. Ja? Manchmal sagt man dazu auch das verbale Training, aber ich denke auch, wir kommen auch ohne den Begriff aus. Und die vierte Form, also 2.2, die zweite Unterform von mentalem Training, ist, dass der innere Nachvollzug durch intensives Vorstellen, also durch Imaginieren, Imaginative Training sagen deshalb auch die Englischsprachigen, ja, vollzogen wird. Also nehmen Sie sich sowas vor, wie, jetzt bleiben wir, sind wir mal in einem Hochsprung zur Abwechslung, ja. Observatives Training heißt, Sie gucken sich einen an, der das sehr gut kann. Ja. Hat offensichtlich einige Vorzüge, ja. Der weiß ja, wie es geht, hat aber auch ein paar Nachteile, vielleicht geht es zu schnell. Dann, ja? Observatives Training in der Form 2 heißt, Sie gucken sich andere Lernende an. Vielleicht die, die ein bisschen besser sind oder so. Ja? Mentales Training in der Form 1 heißt, Sie lesen was oder sprechen einen Text vor sich hin und gleichzeitig stellen Sie sich das intensiv vor. Und mentales Training Nummer 2, insgesamt also die Form 4, ja, also 2.2, heißt, der Nachvollzug erfolgt durch intensives Vorstellen. Und nun, wenn Sie sich das überlegen, auch vielleicht, wie Sie das mal angewandt haben, wenn Sie es angewandt haben, es gibt natürlich von diesen 4 Formen 2, die besonders favorisiert sind, die auch besonders intensiv untersucht werden. Und das ist ganz einfach das erste und das letzte. Also observatives Training mit einem geübten Vorbild, also 1-1, ja, oder 1, wenn, je nachdem, wie Sie durchzählen, und schließlich mentales Training, das durch intensives Vorstellen passiert, das ist die Nummer 4. Ja. Auch da erinnere ich daran, was ich eingangs gesagt habe, es sind relativ altbekannte Vorgehensweisen, ja, wahrscheinlich habe ich schon das erste Mal, wo eine Fertigkeit gelernt worden ist, der oder die, die das gelernt hat, jemand anders angeguckt, der das gekonnt hat. Ja. Insofern ist es nichts Neues. Und sich das intensiv vorstellen, wie das geht. ist auch nicht so wahnsinnig Neues. Da muss man aber nun dazu sagen, der Begriff mentales Training ist zwar so entstanden, ja, und so etwa bis Ende der 60er Jahre ist er auch darauf beschränkt gewesen. Inzwischen hat er seinen Bedeutungshof sehr stark erweitert. Also gibt es jetzt alle möglichen Sachen, die man mentales Training nennt. Auch irgendwelche Konzentrationsübungen, auch irgendwelche Entspannungsübungen oder so. Das passiert einfach, wenn alle möglichen Leute über solche Themen schreiben und versuchen, mit Büchern Geld zu verdienen. Dann nehmen sie so einprägsame Begriffe. Ja? Also wenn Sie sich unter mentales Training bisher was anderes vorgestellt haben, sollte es Sie nicht überraschen. In dem Sinn, wie wir es hier verwenden, ist es eben insbesondere das Training durch intensives Vorstellen. Jetzt käme man, nachdem wir jetzt also die Definition und die Hauptform gefunden haben, zu einem dritten Unterpunkt. Wie kann man sich denn vorstellen, dass sowas wirkt? Also Annahmen zur Wirkungsweise. Ja? Und da können Sie jetzt verschiedene Zugänge nehmen. Sie können einmal einen rein kognitivistischen Zugang nehmen, der Ihnen vielleicht als Informatiker auch nahelegt. Da ist es relativ klar, ja, also sowas wie observatives Training bei einem geübten Vorbild ist so eine Art Sollwerteingabe. Ja. Also, dass Sie genau die Sollbewegung, die Sie können sollen, gewissermaßen in Ihr Planungskonzept hineinkriegen. Und mentales Training heißt entsprechend, dass ich einen Plan bilde, wie ich das mache. Ja? Das ist die total kognitive Interpretationsweise, die heute auch noch von vielen vertreten wird. Es gibt eine andere Interpretationsweise, die läuft über ein ganz eigenartiges Phänomen, das ist der sogenannte Carpenter-Effekt mit C vorne, Carpenter, ja, oder auch der ideomotorische Effekt, IDEO, ideomotorische Effekt. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Weiß es jemand von Ihnen zufällig, was das ist? Haben Sie es noch nicht gehört? Und zwar ist das der interessante Umstand, dass, wenn Sie sich sehr intensiv eine Bewegung vorstellen, ja, es eine nachweisbare, wenn auch sehr geringe Bewegung der entsprechenden Muskeln gibt. Ja. Die können Sie dann mit dem sogenannten Elektromyogramm auch tatsächlich nachweisen. Ja. Also wenn ich jetzt den Arm hochhebe, ja, da werden ja bestimmte Muskeln innerviert, und zwar in einem bestimmten Muster. Wenn ich das jetzt nicht tue und mir sehr intensiv vorstelle, ich hebe ihn jetzt hoch, ja, muss wirklich eine intensive Vorstellung sein, dann bringen Ihnen die Messapparate Innovation genau der gleichen Kombination, genau des gleichen Musters, aber natürlich auf sehr, sehr viel geringerem Niveau, auf unterschwelligem Niveau. Ja. Und die andere, die entgegengesetzte These heißt natürlich, bei observativen und besonders beim mentalen Training kommt es zu diesem ideomotorischen Effekt. Das kann man übrigens nachweisen, das ist auch gut nachgewiesen, ja. Ist ja ein simples Design. Nicht? Man macht da die Muskelableitungen und sagt da, Leute, ihr stellt euch intensiv vor, ihr macht einen Weitsprung oder sowas. Ja? Also es kommt zu diesem Effekt, und dieser Effekt hat eine ähnlich muskeltrainierende Wirkung, wie wenn ich es tatsächlich täte. Ja? Das ist gewissermaßen die rein muskuläre, die nicht kognitive Interpretation der Sache. Tatsächlich kann man natürlich auch versuchen, und das machen die Handlungspsychologen, wer von Ihnen am Donnerstag in der Veranstaltung ist, weiß ein bisschen genauer, was das ist, das Ganze zusammenzufassen, indem man sagt, sowohl beim observativen Training, also beim Zugucken, als auch beim Vorstellen, beim mentalen Training, passiert sowas wie ein geistiges Probehandeln. Also ich spiele da das, was ich mir als Handlungsplan vorgenommen habe, durch, ja, aber habe, was häufig passiert, wir stellen uns ja oft Dinge vor, die wir nicht tatsächlich tun, ja, eben gleichzeitig die sogenannte Handlungshemmung angeschaltet. Ja. Aber da ich das durchspiele, da ich das mache, hat das nun tatsächlich einen Übungs- oder Trainingseffekt. Ja. Das wären also die Annahmen zur Wirkungsweise. Das eine wie das andere ist, sagen wir mal, von den Begleitphänomenen her belegt. Also wenn man die Leute fragt beim was machst du da beim mentalen Training? Dann sagen sie natürlich, ja, ich stelle mir das ganz genau vor und überlege mir, wie das geht. Und wenn sie jemanden zugucken, sagen sie das natürlich auch. Und gleichzeitig findet man auch diesen sogenannten Carpenter-Effekt, wenn man das mit dem entsprechenden technischen Aufwand dann probiert. Ja. Also Sie können sich eigentlich merken, die sinnvollste Hypothese ist, dass da gewissermaßen der Handlungsablauf intern durchgespielt wird, was dann gewisse Reste oder Residuen auch noch in der Muskelinnervation hat und dass das eben auch dann tatsächlich der Lerneffekt ist, wenn es denn einen Lerneffekt überhaupt gibt. Ja. Da, ob es den gibt, da kommen wir dann also noch in Kapitel 4 dazu. Ja. Aber wenn es ihn gibt, dann könnte man sich das so erklären. Nun sagte ich ja schon, beide Verfahrenstypen, sowohl observatives wie mentales Training, haben auch schon bevor es die sogenannte systematische Trainingsforschung gibt, ihre Tradition gehabt. Ja. Das observative Training, eine sehr alte Tradition, imitieren tun wer immer, ja, und insbesondere hat es natürlich auch im Bereich der Arbeit seine Tradition gehabt. Ja. Es gibt dafür so ein schönes altmodisches Wort, das man da dann heutzutage aber in den Betrieben immer noch findet. Das ist das sogenannte Beistellverfahren. Ja. Das heißt, ich stelle jemanden, der zu was angelernt werden soll, einfach neben jemanden, der es kann. Ja. Und dann soll er sich das abgucken. Ja. Das ist klassisches observatives Training, ja. Also nur wirklich nichts Neues. Diese Form des Beistellverfahrens ist übrigens sehr ausgearbeitet worden. Und da kommt nun etwas, wo sich vielleicht jemand von Ihnen schon gewundert hat, warum das noch nicht kam in der Vorlesung, die sogenannte Vier-Stufen-Methode nach REFA. Ja. REFA ist ja der Reichsausschuss für Arbeitsstudien, ein sehr industrienahes und innerhalb der Industrie sehr angesehenes Institut. Und die hat auch eine Anlernmethode genommen und das ist die berühmt-berüchtigte Vier-Stufen-Methode. Diese vier Stufen, ich komme dann später nicht mehr drauf, aber wie gesagt, vielleicht haben Sie schon gewundert, dass es noch nicht genannt wurde, bestehen aus Folgen. Erstens, ich muss den Anlernenden vorbereiten, ich muss ihm sagen, was da so zu tun ist. Zweitens, ich führe das dann vor, also observatives Training. Drittens, ich lasse es dann nachmachen, das wäre also die Grobschemaentwicklung nach der Theorie der sensomotorischen Fertigkeit. Und dann viertens, es wird eingebimst, ja, das ist dann Übung. Also Vorbereitung, Vorführung, Nachvollzug, Übung, das sind die berühmten vier Stufen nach REFA. Es ist im Wesentlichen das beobachtende observative Training, so wie Sie es in den REFA-Handbüchern lesen, ist das natürlich ganz genau vorgeschrieben, wie man das macht, mit Instruktionen, so wie Sie es in der industriellen Praxis finden, ist es dann ein relativ primitives Beistellverfahren, Motto, guck dir mal an, wie der das macht und dann kannst du es gefälligst, ja, und so. Ja. Also da muss man ein bisschen aufpassen, aber natürlich ist es ein sinnvolles Verfahren. Ähnlich ist es mit dem mentalen Training, da allerdings müssen wir wieder in den Sport gehen. Mentales Training ist erst im Sport entwickelt worden und erst in den 70er Jahren hat man es dann auf den Arbeitsbereich übertragen. Und zwar überwiegend im Ostblock. Ja. Das hatte eine spezielle Tradition, insbesondere in russischen Trainingsmethoden und ist dann auch sehr stark von der DDR übernommen worden. Ja. Und ich erinnere mich noch gut, so bis 72, ja, immer wenn es irgendwelche Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften gab, wo dann die DDR-Sportlerinnen und Sportler viele Goldmedaillen abgesahnt haben, ja, kam mit tödlicher Sicherheit 8 bis 14 Tage später in irgendeiner Zeitung, also eine dicke Überschrift, Geheimnis der DDR-Erfolge erkannt. Und das war dann immer das mentale Training. Ja. Heute wissen wir, dass das wahrscheinlich ein bisschen handgreiflicheren und chemischen Sachen lag. Ja. Aber das war schon ganz interessant. Ja. Also jedenfalls haben sie die sehr intensiv auch schon angewandt. Und vieles, was wir heute überhaupt wissen über mentales Training, stammt auch aus dem russischen Bereich, beziehungsweise aus der DDR. Da gab es ja dann in Leipzig die sogenannte Hochschule für Körperkultur, wo das sehr intensiv geprägt worden ist. Es gab aber auch bei uns einzelne Fälle, in denen das mentale Training, also in diesem engen Sinn, im Sport populär geworden ist. am populärsten anhand dieses einen Beispiels, das ich glaube ich auch schon genannt habe, das war eben der Dick Fosbury. Das ist eine ganz spezielle Geschichte, die Leichtathleten unter Ihnen wissen das. Vor dem Dick Fosbury hat man den Hochsprung so gemacht, dass man sich also mit der Brust vorweg über diese Latte geschmissen hat. Ja? Der Dick Fosbury hat dann den sogenannten Fosbury-Flop eingeführt und seitdem dreht man sich so, dass man mit dem Rücken über die Latte geht. Vorher war das eine völlig oder fast völlig unbekannte Vorgehensweise. Der hat das sozusagen eingeführt. Und das ist ja interessant, das ist ja eine echte Innovation. Ja? Und dann hat man ihn natürlich oft gefragt, ja, wie kommt denn das? Das hast du ja nicht trainiert, wie hast du das überhaupt geschafft und so. Und da hat er dann immer gesagt, ich denke mich erst über die Latte, bevor ich drüber spreche. Ja? Das ist diese klassische Form des mentalen Trainings, jetzt eine Spezialform, unmittelbar bei der Ausführung. Ja? Aber typisch und auch ein Beleg dafür, dass das natürlich nicht nur im Ostblock und in der DDR angewandt wurde. Und im Prinzip war das auch damals so, als ich an die Deutsche Sporthochschule kam, dass man unsere Arbeitsgruppe deswegen dahin geholt hat, weil sie gedacht haben, das sind Spezialisten für mentales Training und können und so weiter. Alles ziemlich unsinnig. Damit wäre ich aber jetzt bei dem Punkt, wirkt es denn überhaupt? Was kann man denn wissenschaftlich sagen, dass es wirkt? Also beim Punkt viertens systematische Effizienzuntersuchungen. Und das sagte ich ja schon am Anfang. Das ist deswegen ein Kapitel, das ich für relativ wichtig halte, weil sie so ein paar Grundprobleme, wirkt eine Methode überhaupt, an diesem vergleichsweise einfachen Beispiel gut nachvollziehen kann. Ja? Das Problem ist ja jetzt, okay, ich habe da eine schöne Methode, ich weiß auch, dass sie in der Praxis angewandt wird, aber ich bin ja nur eigentlich ein Wissenschaftler und ich möchte das jetzt auch richtig schön nachweisen. Ja? Und da kommt man manchmal in Teufelsküche, ja? Wenn man das nachweisen muss. Einmal schon deshalb, weil man versuchen muss, das, was so Alltagsleben ist, zum Beispiel sportliches Training, ja auf ein in Experimenten handhabbares Ausmaß zurückzustürzen. Das heißt, man braucht dann geeignete Sachen, geeignete sensomotorische Fertigkeiten, die man mit geeigneten Prüfgeräten auch überprüfen kann. Und da kann es schon sein, dass man da ein bisschen die Realität verliert. Ja? Also wenn Sie das mit der Freiwurfsituation im Basketball machen, ist es noch relativ realitätsnah. Aber wenn Sie so einen dieser vielen Handgeschicklichkeitstests verwenden, mit denen die meisten der Experimente gemacht werden, da ist dann die Übertragbarkeit auf Industrie, na, da geht es fast noch, aber auf Sport schon ein bisschen problematisch. Ja. Aber nehmen wir nur an, wir haben eine untersuchte Bewegung, wo wir ganz schön den Lernfortschritt messen können. Ja. Und jetzt will ich die Methode nachweisen. Und da gibt es ja zunächst mal natürlich die einfache Frage, unterscheidet es sich denn vom Nichtstun? Ja? Also wenn die Leute in der Zeit nichts tun, wird schon wieder schwierig. Was heißt nichts tun? Sollen sie gar nichts tun? Sollen sie was anderes tun und so? Ja? Also nehmen wir mal an, wenn die Leute nichts tun und wir haben vielleicht vier Phasen, wo wir das testen und dazwischen tun eben die einen nichts und wenn sie nichts tun, haben sie so eine Lernkurve. Ja, das ist so, so das Übliche, das man kriegt. Und jetzt nehmen wir an, wir lassen die Personen hier viermal mental trainieren dazwischen. Ja? Jetzt kann ich einen Effekt nur nachweisen, ja? Wenn hier das jetzt deutlich besser wird und es sollte natürlich möglichst auch nach hinten einigermaßen anhalten. Ja? No? Ist ja logisch. Das kann ich dann auch mit statistischen Methoden, in diesem Fall ganz einfach, weil es zwei Gruppen sind, das dann, also einen T-Test dann so auf Signifikanz prüfen und so, das geht schon, ja. Das Problem ist nur, mit diesem Design sind Sie nicht sonderlich realitätsnah, ja. Denn das kann jeder immer noch kommen und sagen, der simple Drill ist ja doch besser, ja. Und das heißt, ich müsste das jetzt so testen, dass ich hier viermal mentales Training mache, ja. M, ja. Gegen jemand, der hier das auch viermal aktiv macht. Ja? Das heißt, ich habe die eine Gruppe, die macht nichts, die andere macht mentales Training viermal und die macht jetzt aktives Training. Ja? Und jetzt müsste ja eigentlich das mentale Training auch noch besser sein als das viermal aktive Training. Ja? Jetzt nehmen wir mal an, sind wir mal ein bisschen realistisch und stellen fest, diese Gruppe hat jetzt so einen Verlauf. Ja? Da hängen Sie jetzt ein bisschen dazwischen. Ja? Können Sie sagen, es wirkt zwar, aber es wirkt nicht so viel wie aktives. Und das zweite Problem, das Sie jetzt haben, egal wie die Kurve läuft, ja, Sie können keine normale Inferenzstatistik mehr machen. Ist aber auch nur für die Statistiker unter Ihnen interessant. Sie müssen da auf eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung auf einen Faktor gehen. Und dann einen Effekt rauszukriegen, ist wahnsinnig haarig. Ja. Kann ich Ihnen nur erzählen, was keiner erfahren. Aber lassen wir die Statistik beiseite. Das Designproblem, glaube ich, erkennen Sie. Ja? Man muss es einerseits gegen gar keine Methode, andererseits gegen die herkömmliche Methode testen. Ja? Und da haben Sie dann meistens diesen Drei-Gruppen-Ansatz. Und wie Sie sich den Trainings da enthoben, aber können Sie wenigstens noch mental trainieren. Ja? Oder wir gucken uns in der Zeit eben irgendwelche Filme mit Tracks an, um da ein konservatives Training zu machen. Ja? Insofern kann man sagen, es hat durchaus seine Wirkung. Theoretisch ist es natürlich auch befriedigend, dass es seine Wirkung hat. Praktisch ist es aber schon ein bisschen problematisch. Ja. Trotzdem halten wir das jetzt mal so fest. Es hat eine Wirkung, die aber gegenüber der reinen Ausführung zurückbleibt. Wir können das noch ein bisschen ergänzen. Ja. Wir können feststellen, die Wirkung ist besonders gut, wenn das mentale Training dem aktiven Training unmittelbar vorausgeht. So wie der Fosbury das gemacht hat. Erst denkt er sich über die Latte, dann macht er den Beisprung. Ja? Wir haben das auch mit dem Basketball-Freiwurf gemacht. Und das ist etwas, was zum Beispiel Sportler auch in die Realpraxis durchaus übertragen können. Machen übrigens heute auch viele, ja? Dass sie also, bevor sie werfen, nicht nur so eine Art Entspannungstraining machen, das machen alle, ja, um nicht zu nervös sein, sondern sich auch den Bewegungsablauf vorstellen. Und dann machen sie es tatsächlich. Ein weiteres, was sich bei diesen Untersuchungen herausgestellt hat, was auch für den industriellen Bereich gar nicht unwichtig ist, ist, mentales Training wirkt in einer bestimmten Lernphase. Ja? Also es wirkt nicht ganz am Anfang, da weiß man einfach noch zu wenig, wie das geht, dass man es also geistig nachvollziehen könnte. Es wirkt aber auch nicht da hinten irgendwo bei den Cracks, ja? Sondern es wirkt tatsächlich in der Phase, wo schon im normalen Lernen, wie immer Sie das jetzt dann nehmen, ja, der Lernprozess eine deutliche Steigerung gibt. Da müssen Sie das mentale Training einsetzen. Ja? Mentales Training wirkt nach allem, was wir bisher wissen, nicht bei ganz einfachen Fertigkeiten. Ja? Da ist tatsächlich der simple Drill am besten, also Gewehr präsentieren oder ähnliches, können wir uns das mentale Training auch sparen, ja? Das sollen die Leute dann einfach so machen. Und interessanterweise oder auch nicht überraschenderweise, aber trotzdem, wirkt mentales Training auch dann nicht, wenn sie es zu lang andauern. Ja, ohne dass da dazwischendurch mal aktiv trainiert wird. Insofern ist der Skifahrer mit seinem Beinbruch doch nicht so gut dran. Ich habe das mal, als ich gerade mit meinem Studium fertig war, in einem kleinen Experiment durchgemacht, und zwar mit lauter Bekannten von mir. Es ging nur mit Bekannten von mir, alle anderen hätten mich wahrscheinlich umgebracht. Und zwar habe ich da also so einen einfachen Handgeschicklichkeitstest genommen, habe den einmal machen lassen, ja, und dann habe ich die Leute insgesamt 12 Mal das mental trainieren lassen. Die dürften dann nicht mehr ran. Ja? Die dürften sich nur da vorstellen und das sich im Kopf vorstellen. Ja? Das war wirklich ganz spannend. Also einerseits haben sie mich am Schluss, und zwar immer böser werdend, also wirklich angefleht, das jetzt wirklich machen zu dürfen. Ja? Kannst du wahnsinnig werden, ja? Oder Vorsitzender, das nicht zu tun. Immer die Instruktion kriegen, stell dir vor, dass du das machst. Ja? Andererseits waren sie dann, als sie es dann tatsächlich machen durften, ja, sehr überrascht, wie es ging. Das heißt, ihr geistiger Planungsprozess hatte sich deutlich von der Realität entfernt. Ja. Sie haben also eigentlich sich da was völlig Falsches vorgestellt. Sie sind also da mehr oder weniger in irgendwelche Fantasiewelten abgeglitten, was ja auch in unserem Alltagsleben nicht so ganz überraschend ist, ja. Die Leute, die Sexualität zu lang mental trainieren, ohne es wirklich zu machen, geraten ja, wie Sie wissen, in ähnliche Probleme. Aber bei solchen systematischen Untersuchungen lässt sich sowas eben auch ganz schön nachweisen. Gut, nun ist aber natürlich das interessante Phänomen, kriege ich es hin, mentales Training so einzusetzen, ja, dass es tatsächlich besser ist, als das nur aktive Training. Also ich müsste dann versuchen, etwas hinzukriegen, das so läuft. Ja? Also wo das rein Ausführende noch übertroffen wird. Ja? Und tatsächlich gibt es den Fall, dass man das machen kann. Haben wir also experimentell bestätigt. Es lässt sich auch in der Praxis einigermaßen darstellen. Und zwar unter bestimmten Bedingungen. Die Bedingungen fallen Ihnen vielleicht auch nicht so als wahnsinnig überraschend auf. Das macht aber nichts. Ja. Es ist trotzdem natürlich immer ganz gut, wenn man sowas auch experimentell bestätigt hat. Also Bedingung 1 ist, observatives Training rentiert sich nur mit einem geübten Vorbild und rentiert sich nur ziemlich am Anfang. Ja. Mentales Training, ja, rentiert sich nur, wenn Sie es entweder zwischen zwei aktive Phasen einschieben oder es tatsächlich nach der Fassbari-Methode unmittelbar nach der aktiven Ausführung machen. Ja? Und gleichzeitig kann man dann ungefähr noch sagen, so zweimal aktiv, einmal mental ist die beste Kombination. Ja? Das heißt, Sie kriegen dann ungefähr so einen Ablauf, der heißt also aktiv, muss ich sowieso anfangs machen, vielleicht zweimal, ja, dann observativ, dann wieder zweimal aktiv, dann immer M, A, A, M, A, A und so weiter. Ja. War für mich damals sehr enttäuscht, weil ich hoffte, es kommt eine Kombination nahe vor, die sich dann als optimal erweist, ist aber nicht. Ja. Aber so kann man, und das sowohl im Sport wie industriell, aktives und mentales Training so einsetzen, dass es wirklich besser ist, als wenn ich nur A's hätte. Ne? Die Alternative ist ja das. Das Problem dabei ist natürlich, das können Sie sich jetzt vorstellen, es ist ein ganz schöner experimenteller Aufwand. Und was ist letztlich dabei rausgekommen? Etwas, was niemand von Ihnen überraschen wird. Ja? Und das ist das Grundproblem mit diesen ganzen Trainingsmethoden. Sie können entweder sagen, das wirkt und basta, ja, aber dann haben Sie natürlich Ihre Probleme, dass das nicht wissenschaftlich nachgewiesen ist. Ja? Und wenn Sie es versuchen, wissenschaftlich nachzuweisen, ist es ein sehr starker Aufwand. Dieses Grundproblem werden wir natürlich in der Folge auch sehen. Was Sie zusätzlich noch haben, gleich, ja, nur eins noch, was Sie zusätzlich noch haben, wenn Sie zum Beispiel in der Industrie oder in der Berufsausbildung was machen, dass Sie die Gruppe, die gar nichts tut, ja, die in so einem Design, der eigentlich ganz wichtig wäre, da natürlich auch gar nicht kriegen, ja. Weil irgendwie sind das ja Leute, die ausgebildet, angelernt oder weitergebildet werden sollen. Ja? Und da noch, weiß ich, in die Volkshochschule gehen und einen Englischkurs nehmen, ist einerseits völlig unrealistisch, weil das andere Leute sind und andererseits auch nicht experimentiertechnisch gewissermaßen machbar. Ja? Das heißt, alle Effizienzkontrollen von Trainingsmethoden sind schwierig und ein bisschen problematisch, aber ich würde es trotzdem nicht sein lassen. Ja, bitte?
Ja, nur kurz zu dem Effekt noch Frage. Ich habe mal einen Zeitungsbericht gelesen, wo genau behauptet wurde, dass der mentale Trainingseffekt auch bei den Leuten, die da getestet wurden, zu einer Muskelvergrößerung geführt wurde. Also da sollten Sie sich dann auch vorstellen, irgendwie Gewichte heben oder sowas in der Richtung. Ist das auch nachgewiesen oder kann man das noch erklären?
Naja, es ist zunächst mal natürlich ein Carpenter-Effekt. Mhm. Ne? Und man müsste da jetzt dann genauer wissen, waren das schon trainierte Gewichtheber, ja, oder relative Laien und so. Wenn es relative Laien waren, ist es klar, dass das nicht helfen kann. ist. Ne? Von allem sich den Sturz einigermaßen realistisch vorstellen. Das wäre also ein klassischer Fall eben eines nicht sinnvollen Anwendens.
Die rote oder die blaue?
Okay. Ich war gerade beim Resümee. Ja?
Und war zu den sensorischen Fertigkeiten. Da haben wir also nicht gesagt, man verlernt sowas eigentlich nicht.
Ja?
Jetzt gibt es noch den Ausdruck, sowas wie Federball macht den Tennis kaputt. Oder so.
Ja?
Seine Tenniskenntnisse.
Ja? Da
kann man sowas auch wieder aktiv verlernen.
Ja? Das ist die sogenannte Interferenz. Ja? Das heißt, Sie haben eine Fertigkeit und haben eine andere Fertigkeit, die sehr ähnlich ist. Und da kann es tatsächlich zu einer Beschädigung der zuerst gelernten Fertigkeit kommen. Ja? Also ob das bei...
Ist es nicht wie zweite?
Also wie?
Ist es schon nicht wie zweite?
Die zweite ist immer die neuere, die hat man sowieso dann immer besser drauf.
Also hat man gesagt, dass man mit einem Snowboard gut fahren kann, wenn man schon Ski fahren kann. Und andere sagen ja, das ist genau andersrum zum Beispiel.
Ja.
Und jetzt ist
ja. Das, dieser Effekt, den nennen die Wissenschaftler den Transfer. Ja? Und wie das immer so ist im Leben, es gibt eben positive wie negative Auswirkungen, aber wenn die Tätigkeiten sich relativ ähnlich sind, überwiegt der Interferenzaspekt. Also klassisch war das ein Zustand, an den Sie sich nicht mehr erinnern können, als man vor vielen Jahren, das war auch noch lange bevor ich meinen Fahrkurs gemacht habe, von Autos mit Zwischengas auf die normalen Autos, die wir heute fahren, aber ohne Automatik umgestellt hat. Ja. Da konnten die Leute dann relativ schnell die neue Methode, aber wenn sie dann wieder ein Auto erwischt haben, wo man die alte Methode anwenden musste, haben sie dann das Zwischengas vergessen, was also relativ problematisch war für den Motor. Also solche Interferenzen gibt es häufig. Ja. Das mit dem Skifahren, Snowboarden, ich habe darüber nichts gelesen. Ich würde es generell bezweifeln, was den Fertigkeitsaspekt betrifft. Es ist aber so, dass Sie natürlich bei Skifahren und Snowboarden auch andere Aspekte haben, die gleich sind. Na, also wie man sich auf Schnee, auf zum Beispiel unebener Unterlage, relativ schnell bewegt. Ja? Und das ist wahrscheinlich einfach übertragbar, weil es einfach identisch ist. Ja? Aber ich kenne da keine Untersuchung, weiß auch nicht. Ich würde sagen, meistens ist die Interferenz größer als der Transfer. Okay, nochmal zum Resümee. Also an diesem simplen Beispiel können Sie erkennen, Trainingsmethoden sind wirksam. Manchmal kommt es wirklich auf die geeignete Methode an und auf die geeignete Kombination vor allen Dingen auch, damit die Wirksamkeit zur Geltung kommt. Und am wichtigsten, ja, scheint mir gewissermaßen jetzt transferierbar ins neue Jahr und zu unseren späteren Vorstellungen, dass man sogar bei sowas wie sonst motorischen Fertigkeiten die Idee eines aktiven Selbstdenkenden, also seinen Kopf nach dem Sinn von Aktion denk mal wieder, ja, einsetzen und trainierenden hat. Und diese Idee des aktiven, eigenständigen und mitdenkenden Trainierenden, die überträgt sich auf alle anderen Methoden, die ich Ihnen vorstelle. Ja? Auch wenn das ganz andere Dinge sind, die uns da begegnen werden. Aber diese Idee ist im Grunde dieselbe und damit natürlich auch die Negativfolie. Was wir nicht wollen, ist irgend so ein sinnloser, sturer und nur zu inflexiblem Verhalten führenden Drill. Ja? Die Methoden, die dann für komplexere Tätigkeiten geeignet sind, aber diese Idee des aktiven Selberdenkens beibehalten, die kommen also das nächste Mal. Ja, das war also gewissermaßen unsere Sonderstunde als Einführung und jetzt machen wir dann die Pause zu Weihnachten und Neujahr. Ich wünsche Ihnen natürlich das Saisonübliche, sofern wir uns nicht jeden Tag machen. Vielen Dank. Thank you.